Ja, was hat er denn? Will er spielen? Die Zusatzlotterien von Lotto 6 aus 49? Ja, ja, ja. Wir sagen ja zu unserem Glück mit der zusätzlichen Chance bei Spiel 77 und Super 6.
Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß beim folgenden Podcast.
Horcher Mord, ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael. Hallo Matthias, du 100-jähriges Geburtstagskind. Wie war die Feier? 100 Jahre SPD Bad Windsheim.
Dankeschön für die Glückwünsche auch, wenn ich natürlich erhoffe, 100 zu werden. Ja, die Feier war wirklich schön.
Siehst auch älter aus.
Danke. Vielleicht war die Feier auch so anstrengend, zumindest die zu später Stunde noch. Nein, es war wirklich eine sehr, sehr durchaus angemessene Feier, nennt man es dann, glaube ich.
Die Genossen haben kräftig...
Die Genossen haben relativ wenig dazu beigetragen, sondern unser Historiker, der Ulrich Herz, der die Chronik geschrieben hat und in den Annalen der SPD geforscht hat, der hat wirklich einen extrem interessanten Vortrag gehalten über diese letzten 100 Jahre.
Fand er Erfolgsgeschichten?
Ja, er fand Erfolgsgeschichten und fand aber auch Niedergänge. Also er fand die SPD irgendwann mal, die in den eben Ende 1918 gegründet wurde und der Ortsverein, die dann überraschend, weil die wirklich der Deckel drauf gehalten wurde auf der SPD und die sehr, sehr klein gehalten wurde, sei es von der Zeitung, aber auch von sonstigen Beschlüssen des Rates, da sind die eigentlich benachteiligt worden, kamen dann aber mit, glaube ich, 5 Mandaten gleich wo sie zum ersten Mal angetreten sind, in den Rat der Stadt und haben sich dann immer, fand ich jetzt interessant, so in dem Level 20-30% Wählerstimmen gehalten. Und er sagt, das ist, wenn man sich das mal anschaut, vergleicht mit den Schichten in Bad Windsheim, dann würde das auch ganz gut passen, was so Arbeiter, die einfachen Leute jetzt wirklich mit Anführungsstrichen, wenn man das mal so betrachtet. Aber die SPD hat es auch schon in den ersten Jahren dann geschafft, sich irgendwann mal so auseinander zu dividieren, dass man irgendwann mal auch Tiefpunkte wie 12% hatte. Daraus schloss er, dass die 17%, die wir bei der letzten Kommunalwahl hatten, noch gar nicht so schlecht waren. Aber er meint, wir haben Luft nach oben. Und natürlich gibt es eine Erfolgsgeschichte. Wir hatten ja einen, in Anführungsstrichen wiederum, importierten Bürgermeister, Ottmar Schaller aus Nürnberg. Damals oder vormals der Leiter des Amts für Ehrungen in Nürnberg, bei der Stadt Nürnberg. Und der ist in Windsheim angetreten. Ja, ein SPDler von auswärts eigentlich chancenlos von vornherein, hat aber dann nur ganz knapp 50,5-49,5% gegen den Amtsinhaber verloren. Der ist ein Jahr später verstorben und daraufhin hat Ottmar Schaller die notwendig gewordene Wahl gewonnen und hat dann immerhin 16 Jahre in Bad Windsheim als erster Bürgermeister regiert. Also das war so die Hochzeit in den Mitte der 90er Jahre. Ja, und seitdem gab es auch wieder mal Zerfleischungskämpfe und alles. Also er hat es sauber aufgearbeitet, will ich damit sagen. Und er hat auch keine Lobhudelei gemacht, sondern hat wirklich sehr klar aufgezeigt, das Auf und Nieder eines Ortsvereins und einer Partei. Und das Publikum, das fand ich auch sehr interessant, war bunt gemischt von CSUlern über Freie Wähler bis hin zu Urgesteinen der SPD natürlich. Und die haben das wirklich mit einem ganz langanhaltenden Applaus aufgenommen, weil es einfach eine ehrliche Bilanz war einer Partei, die in der Kurstadt durchaus eine Rolle spielt, nach wie vor.
Ja, zwei Anmerkungen von mir. Ich werde den Leiter des Amtes für Ehrungen bei der Stadt Nürnberg, das heißt, glaube ich, anders das Amt, aber den Menschen gibt's, fragen, ob er nicht 2020 in Bad Windsheim antreten will bei der Kommunalwahl als Oberbürgermeisterkandidat. Und meine Prognose fürs Ergebnis für den Rat wird sein, ein 7-8% SPD.
In Bad Windsheim?
In Bad Windsheim.
7-8%. Was wollen wir wetten?
Wir wetten um einen Kasten fränkisches Landbier. Du musst ja noch einen Gegenvorschlag formulieren.
Also ich würde mal sagen, die SPD hat jetzt im Moment 4 Mandate noch, war mal bei 7. Und jetzt hat sie 4. Ich würde mal sagen, mindestens halten, wenn nicht eins dazu gewinnen.
Das ist doch ein Wort. Top, die Wette gilt.
Wir schlagen ein.
Podcast-Hörer
ein Kasten
sind Zeugen.
Ja, genau. Wir reden dann im März 2020.
Genau.
So lange müssen wir den Podcast jetzt betreiben.
So lange müssen wir über Landes- und Kommunalpolitik reden, unsere neuen Schwerpunktthemen.
Genau, und gut, jetzt haben wir mal über die Kommunalpolitik oder zumindest eine Partei in Bad Windsheim gesprochen. Dann lass uns doch mal ein bisschen in die Landespolitik vielleicht reinschielen.
Gerne.
Und zwar, ich habe mit großem Interesse in den letzten Tagen in den Medien die Freien Wähler ein bisschen verfolgt, weil natürlich müssen wir da ein bisschen jetzt ein Augenmerk, müssen wir ein bisschen drauf richten, würde
absolut
ich sagen.
Regierungspartei.
Genau, Regierungspartei und ist ja mit etlichen Versprechen in die Wahl gegangen und ich glaube, Aiwanger hat ja auch irgendwas von Suomi-Ringer, die CSU, sie haben die niedergerungen, den Suomi-Ringer.
Also, ja, wer da wen umklammert, würde ich momentan noch, ich würde es eher andersrum sehen, aber mag Aiwanger so sehen, wie er will.
Fangen wir doch gleich mal mit dem vielleicht heißesten Thema, auch wenn es nicht um Riesensummen geht, an die Beauftragten Staatsregierung von Markus Söder eingeführt. Du hast aber schon mal schön erläutert, warum diese Ämter eingeführt wurden. So konnte er verdiente Parteimenschen,
ins Kabinett geschafft haben, trotzdem mit einem Posten beglücken.
Konnte er versorgen. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir weiterhin 7 Beauftragte haben der Staatsregierung und 2 davon, völlig überraschend, besetzen die Freien Wähler, obwohl die ja sogar Verfassungsklage gegen diese Beauftragten einreichen wollten.
Schön pikant, eine wunderbare ein Geschichtlein aus der politischen Realität. Die Freien Wähler bekämpften die Beauftragten massiv bis zum Thema, wir klagen gegen dieses unbotmäßige Vorgehen, diese Versorgungsstellen, die Menschheit und das Land insbesondere nicht brauchen. Und zack, sind 2 der ihrigen jetzt in Kürze exakt solche Beauftragten, leicht gestutzt, muss man fairerweise sagen. Statt 3.000 Euro gibt es 2.000. Das Dienstwagenprivileg fällt weitgehend zumindest weg. Aber sei es drum, das System, Posten an Menschen zu vergeben, die man ohnehin vielleicht belohnen müsste, wird fortgeführt. Und ich sag's bewusst, weil ja das nicht so ist, dass der Landtagsabgeordnete per se am Hungertuch nagen muss. Die Diäten bewegen sich momentan so an der 8.000-Euro-Grenze, wenn ich es recht im Kopf habe. Dazu gibt es eine sehr hohe steuerfreie Pauschale, mit der man dies und jenes machen kann, Büros betreiben, nicht mehr mit Ehefrauen, aber immerhin, man kann sie noch betreiben. Und Privilegien natürlich vom Bahnticket erster Klasse. Ich würde das alles nicht in Frage stellen. Ich will es nur mal aufzählen, weil es gar nicht mal vergessen wird, wenn es um die Situation der Abgeordneten im Lande geht. Und dann gibt es auch noch diejenigen, muss man auch immer sagen, die sozusagen on top Posten ausüben. Also jeder im Kabinett behält natürlich seine Diät, sofern er im Landtag ist. Und es trifft bis auf den Hans Reichert auf alle Kabinettsmitglieder zu. Da kommt dann nochmal die Vergütung für den Minister und für den Staatssekretär drauf. Und so würden das dann bei nicht wenigen, gleiches gilt für Fraktionsposten und für Landtagsvizepräsidenten und die Präsidentin natürlich. Also das ist jetzt keine Klientel, die am Hungertuch nagt, das ist meine Botschaft, ich gönn's ihnen auch, das ist ein anstrengender Job, aber man muss das immer dazu sagen, deswegen wäre mein Wunsch eigentlich gewesen, als Beitrag für die politische Hygiene im Land, wenn man so will, diese Beauftragtenposten einfach abzuschaffen.
Genau, also es ist ja so, dass, also fangen wir mal damit an, Sozialneiddebatte wollen wir keine für haben, es glaube ich auch nicht, weil selbst der CSU-Abgeordnete Ernst Weidenbusch bislang, das muss man sich auch mal genüsslich zu Gemüte führen, Beauftragter für staatliche Beteiligungen, was immer das heißen mag.
Also selbst
dieser CSU-Abgeordnete, der ein schönes Austragsstübel noch bekommen hatte, verzichtet von selbst auf seinen Posten und weil er die Debatte mit Interesse verfolgt hat und er hat sich entschlossen, einen Beitrag zum Sparen zu leisten. Also
kann man nur sagen, Chapeau, Herr Weidenbusch.
Genau, und deshalb glaube ich, ist es keine Sozialneiddebatte, die man hier anstößt, sondern es geht wirklich darum, auch die Parteien dran zu erinnern, was sie vor einer Wahl gesagt haben. Und diese Politikverdrossenheit wird ja mit solchen Aktionen eigentlich wieder gestärkt. Also, dass man sagt, ja, vor der Wahl versprechen sie alles Mögliche, kaum ist die Wahl rum, sind sie die Ersten, die genau das Gegenteil davon tun. Also da müssen die Freien Wähler sich schon fragen lassen, was das soll. Und es geht ja weiter. Also Aiwanger zu München, dritte Flugbahn, wo er sagt, naja, dieses klare Nein ist aufgegeben. Sie haben jetzt ein 5-jähriges Moratorium.
Genau. Moratorien sind super, die fallen Politikern immer dann ein, wenn sonst irgendwie gar nichts geht, wenn man sich nicht einig wird. Ich erinnere an das wunderbare Moratorium, das man mit Blick auf die Nordanbindung des Nürnberger Flughafens hatte.
Genau.
Da gibt es zwei Koalitionspartner im Rathaus, SPD und CSU, die eine diametral unterschiedliche Sichtweise haben. SPD klar gegen diese Nordanbindung, CSU ebenso klar dafür. Glücklicherweise, sage ich jetzt mal, und meine das nicht hämisch, kam ein großes Umweltproblem dazu, das am Flughafen besteht. Teilweise wirklich verseuchte Böden mit einem Stoff, einem chemischen, der eine sehr lange Abbauzeit hat. Und flugs hat man sich auf ein Moratorium geeinigt. Die Kuh ist vom Eis. Man muss sozusagen politisch sich damit nicht beschäftigen, sich auch nicht bekämpfen. Wenn man das Ganze jetzt überträgt ins bayerische Kabinett, die neuen Freunde, CSU und Freie Wähler, haben nichts anderes getan. Die CSU ganz klar mittlerweile für diese Stadtbahn. Die Freien Wähler eigentlich bisher immer.
Wobei Söder ja vor der Wahl auch
vorher
rumgeeiert ist.
Auch hat, nicht ganz so eindeutig. Aber naja, und jetzt hat man gesagt, okay, das ist ein blödes, heißes Eisen, lassen wir es doch mal weg. Und wenn man die 5 Jahre sich auf der Zunge zergehen lässt, dann heißt es ja auch, selbst der nächste Landtagswahlkampf, wenn es nach den beiden Regierungsparteien geht, sollte unbelastet von dieser dritten Stadtbahn verlaufen. Den Gefallen würden die Grünen ihnen allerdings nicht tun.
Also bei 5 Jahren ein Schelm, wer Böses dabei genau denkt. Aber es ist leicht durchschaubar. Dann haben wir die 10H-Regelung, wenn wir ein weiteres Thema ansprechen wollen. Auch eigentlich für die Freien Wähler ein Dorn im Auge. Aiwanger ist Wirtschaftsminister. Genau. Hat es jetzt aber akzeptiert, also sagt 10H bleibt, keine Frage.
Da sind die Freien Wähler ja biegsam, wie ich es vermutet hatte, aber jetzt weiß man es, der Umweltminister der Freien Wähler, der aus Pinsberg bei Forchheim stammende Thorsten Glauber, hat ja in einem Interview mit unserer Zeitung dann auch gleich gesagt, naja, die Windkraft ist irgendwie ein blödes Thema, er hat es wesentlich eleganter ministeriell sozusagen formuliert. Lasst uns doch Solaranlagen bauen und dann kriegen wir schon wieder mehr erneuerbare Energien her. Also auch da, ich will nicht von der Kehrtwende sprechen, das kann man Glauber gleich gar nicht nachsagen. Der hat sich zu dem Thema, glaube ich, vorher gar nicht so positioniert. Aber was insgesamt bei den Freien Wählern zu erkennen ist, und das ist wahrscheinlich ein ganz normaler Reflex sozusagen mit dem Erklimmen des Gipfels der Macht, schwinden so ein paar ideologische Eckpfeiler, die man vorher mal eingerammt hat, die sind dann plötzlich nicht mehr ganz so relevant, weil man jetzt mit dabei ist.
Ja, und bei der Photovoltaik, also man ist ja lange Zeit auch ein Thema gewesen, was sehr gehypt wurde. Wir haben das EEG-Gesetz, also ich glaube, die Anfangsfinanzierung und Subvention war ja notwendig. Ja. Dann hat man das Ganze mehr oder weniger wieder fast auf Eis gelegt. Die Photovoltaikbranche ist mehr oder weniger zum Erliegen gekommen, also mit etlichen Pleiten, die wir auch hier in Deutschland erlebt haben. Und jetzt inzwischen wir wahrscheinlich einfach nur noch Module aus China beziehen können. Und jetzt versucht man das Ganze wieder ein bisschen auf, ja, zumindest zum Laufen zu bringen, ist sicherlich kein schlechter Vorschlag, vor allem auf Flächen, die entlang der Bahnstrecken und Autobahnen, was man jetzt alles festgelegt hat.
Und die staatlichen Gebäude sollen ja jetzt dann mehr oder weniger flächendeckend mit Solaranlagen, sofern noch nicht geschehen, versehen werden. Im Grunde nicht schlecht, aber wir waren ja bei der 10H-Regelung Windkraft, da hätte man ja auch sagen können, da setzen wir jetzt als Freie Wähler mal einen anderen Akzent. Das war ja ein Thema, das auch in Bayern super, super gut lief, bis dann diese 10H-Regelung kam, die es de facto sozusagen unmöglich macht, Windkraftanlagen im Freistaat zu errichten. De jure ist es möglich, aber de facto eben passiert es nicht mehr.
Genau. Da ist ja nach wie vor Potenzial vorhanden.
Absolut. Ja.
Man kann natürlich die Diskussion über die Verspargelung der Landschaft führen. Andererseits ist auch klar, wir werden keine Energiewende hinbekommen, wenn wir nicht bestimmte Einschränkungen oder bestimmte Dinge, die uns vielleicht nicht so sympathisch sind, hinnehmen. Das sind nun mal die Windkraftwälder, das sind auch großflächige Photovoltaikanlagen. Kann man nahtlos noch zu den Stromtrassen gehen. Auch da gibt es ja irgendwie keine klaren Ansagen.
Also richtig geliebt sind diese Kinder nicht. Einerseits, andererseits frage ich mich immer, vielleicht bin ich da zu naiv oder ich kenne den Masterplan nicht. Wenn Grafenrheinfeld vom Netz geht, wenn Isar 1 und Isar 2 vom Netz gehen, wenn die Kernkraft in Bayern sozusagen abgeschaltet wird, ein zu 100% aus meiner Sicht zu begrüßender Schritt. Das ist absehbar, da gibt es Daten, also gibt es klare Abschaltzeiten. Wenn nicht schon geschehen, so wird es eben bald geschehen. Dann muss ja irgendwo der Saft kommen, den wir aus den Steckdosen ziehen. Und wenn wir es nicht schaffen, durch eine innovative, regenerative Energiepolitik hier im Land für diesen Saft zu sorgen, dann werden wir den irgendwo herholen müssen. Also ob wir das jetzt mögen oder nicht, wir werden an diesen Stromtrassen nicht vorbeikommen. Und da würde ich mir von meiner Landesregierung dann schon eine klare Aussage auch dazu wünschen. Und man kann das dann in der Tat nicht jedem recht machen, das ist überhaupt keine Frage. Ne?
Genau, und ich glaube, die Diskussion wird wieder aufkommen, weil bei den Windrädern war es ja auch so, dass man in Oberbayern, das ist ja sehr, ganz wenige Windräder stehen in Oberbayern, und man hat ja wirklich gesagt, naja gut, wir müssen ja den Strom, weil die Oberbayern mögen diese Windräder nicht, wir wollen ja unsere schöne Landschaft nicht verschandeln, dann müssen wir aber den Strom aus dem Norden irgendwie quer durchs Land bringen, und das führt halt dann auch durch die fränkischen Gebiete. Na, genau. Wir sind die Betroffenen, und man kann den Widerstand ja durchaus verstehen, aber wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Genau. Das wird nicht hundertprozentig hinhauen, sondern es wird überhaupt nicht hinhauen. So muss man letztendlich sagen.
Und die Freien Wähler, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, was wir gesagt haben, die sind natürlich jetzt schon an dem Punkt, Aiwanger hat nochmal ganz, ganz große Unterstützung gehabt bei seiner Wiederwahl zum Landesvorsitzenden. Ja. Aber sie sind just jetzt an dem Punkt, wo sie, aus meiner Sicht wäre ich Ihr politischer Berater, wirklich aufpassen müssen, die Kurve zu kratzen. Sie haben jetzt viele Dinge über Bord geworfen, die vorher für Sie eigentlich unumstößlich waren, sind gerade dabei, sich ja ganz, wie soll man sagen, anzuschmiegen an die große CSU und sozusagen der staatlichen Verantwortung gerecht zu werden. Aber der Schuss, der kann ganz, ganz, ganz schnell nach hinten losgehen.
Dieses Anschmiegen lässt sich ja auch ganz gut dokumentieren, nämlich beim Geldausgeben. Die Staatssäckel sind voll, genau. Steuereinnahmen sprudeln, also beste Bedingungen eigentlich. Das haben sie schon mal ganz gut hinbekommen, nämlich sie kündigen an, die Gaststätten auf dem Land, also die, die Wirtschaft auf dem Lande, die wollen sie ja erhalten. Und jetzt soll es bis zu 200.000 Euro für die Gaststätten auf dem Land in 3 Jahren geben. Also die bayerische Wirtshauskultur wird dadurch erhalten, aber das ist ja letztendlich auch wieder eine Subventionspolitik, die nicht auf Nachhaltigkeit
ausgelegt ist. Ja, natürlich nicht. Ich meine, wenn ich meine halbe Bier in der fränkischen Schweiz in einem günstigen Gasthaus für 2,70 Euro beziehe und davon
Oje, da bist du aber bei den teuersten.
Bin ich schon bei den teureren, es gibt noch günstigere, aber sag mal, es ist der Preis 2,70 Euro und davon sind 1,20 subventioniert vom Freistaat, ich mach's mal ganz krass, dann ist das natürlich ein Quatsch. Wenn ein Wirtshaus am Land eine Existenzberechtigung hat, dann bleibt es offen. Wenn es keine Gäste mehr hat, wenn der Markt sozusagen zuschlägt, dann muss es halt zumachen. So geschieht es ja leider. Ich kann das ja nicht verändern. Ich bedauere das auch. Aber ob man jetzt da mit der staatlichen Subventionspolitik rein muss, wage ich zu bezweifeln. Der Hintergedanke ist ein sehr durchsichtiger. Freie Wähler sind gleich ländlicher Raum. Und natürlich wird da in diesem Bereich viel Strukturförderung passieren, was wahrlich nicht immer falsch ist. Wenn man Probleme in den Ballungszentren, da wollen so viele Menschen rein, wenn der ländliche Raum attraktiver ist, sehr schön. Aber ob es durch solche für mich symbolträchtigen Maßnahmen geschehen muss, habe ich große Zweifel. Der Rest ist natürlich aufwendiger. Der fordert ein paar Jahre Vorlauf. Es ist ja jetzt schon alles auf die Wahl dann im Jahr 2023 ausgerichtet. Und da will man natürlich Ergebnisse präsentieren.
Ja, und wir kennen ja diese Subventionen der Gastronomie, kennen wir schon von der FDP damals, genau. Die Mehrwertsteuerregelung, wo durchgepeitscht wurde, auch bis heute geblieben. Also das wird auch nicht rückgängig gemacht, wo man sagt, die Sinnhaftigkeit erschließt sich, glaube ich, nach wie vor niemandem. Nee. Das ist eine reine Klientelpolitik gewesen, die da durchgeführt wurde. Und jetzt, wenn man sich das mal anschaut bei den Landgasthäusern, da muss sich doch jeder Gastronom, der jetzt irgendwo an anderer Stelle aktiv ist und vielleicht erfolgreich ist, der muss sich ja schon fragen, was das soll, wenn ihm sozusagen die Konkurrenz dann auch noch staatlich gefördert wird.
Das ist ein total schräges Vorhaben. Aber das ist sozusagen wiederum, ich kann nicht deswegen verstehen, weil es aus dem Urinnersten der Freien Wähler kommt, die ja genau dort stark sind. Also dass die jetzt keine Politik für die Großräume machen, liegt relativ nahe. Also da sind sie einfach nicht präsent und tun sie ja sehr schwer, gegen die dortige Lifestyle-Partei, die Grünen, anzutreten. Die Freien Wähler sind die Lifestyle-Partei des ländlichen Raums.
Ja, was Positives vielleicht noch zu den Freien Wählern und der CSU. Sie wollen ja jetzt den Mobilfunkausbau vorantreiben. Mhm. Also das wäre ja was, wo wir alle eigentlich sagen müssen, ja, da muss es vorangehen, da gibt es noch Nachholbedarf. Allerdings so ein bisschen die Frage bei 1000 neuen Mobilfunksendeanlagen, auch da wird sich wahrscheinlich wiederum an manchen Stellen der Widerstand richten.
Ja, klar, ich meine, die Dinger sind nicht minder hässlich, als das ein Windrad ist, nicht ganz so hoch vielleicht, aber je nach Standort dennoch sichtbar. Und auch das ist eine Diskussion, die finde ich ziemlich schräg. Also wir haben den Anspruch, ein voll digitalisiertes Land zu sein. Dem müssen wir auch gerecht werden, indem jeder, der in diesem Land, wo auch immer er arbeitet, da finde ich, ist ländlicher Raum ein gutes Stichwort für die Freien Wähler. Auch dort muss es möglich sein, zu partizipieren an den schnellen Datenübertragungsmöglichkeiten, die ja im Grunde gegeben sind, wenn man dann eben sozusagen die Netze hat. Und da passieren aber auch auf Bundesebene Dinge. Momentan läuft ja oder beginnen die Vorbereitungen für diese großen Versteigerungen, wo es um den sogenannten 5G-Bereich geht, also den neuen Standard für unsere Datenübertragung im Bereich Smartphone-Handynutzung. Ich glaube, da ist die ganze Politik irgendwie so immer am Hinterherlaufen und wir sind bei Weitem nicht da, wo jetzt andere Länder, die man nicht auf der digitalen Landkarte ganz oben hätte, schon längst sind. Also das finde ich dann doch erstaunlich, dass Deutschland in manchen Bereichen ein digitales Entwicklungsland ist.
Ganz konkret war ja die Frage oder die Forderung der Bundesregierung an die Mobilfunkbetreiber, dass sie ihre Netze, ihre Zellen dann den anderen zur Verfügung stellen müssen, wenn der andere dort nicht vertreten ist.
Genau.
Das ist ja schon wieder vom Tisch. Also die haben sich unterhalten miteinander und die Bundesregierung hat dann gesagt, na gut, sie sehen ein, dass sie damit sozusagen den Konkurrenzgedanken aufheben. Aber das wären eigentlich die schnellen und Klar. die einfachen Lösungen, bevor wir darauf warten, dass das ganze Land erstmal zugepflastert ist mit Mobilfunkmasten von jedem Betreiber. Und da machen wir uns ja auch nichts vor. Also ich erlebe das ja jeden Tag während meiner Bahnfahrt, ja. dass die damals schnellen Netze, die gebaut wurden, also ob das dann 3G war, dass das vornehmlich erstmal in der Stadt stattfindet. Ja, also LTE findet in der Stadt statt und nicht zwischen Emskirchen und Neustadt-Aisch. Weil sich dort noch gar nicht rentiert, da ist die Bewohnerdichte zu gering.
Also das ist die pure Marktwirtschaft, die da die Anbieter an den Tag legen. Also das sind ja im Grunde, ist Deutschland ja durch drei große Mobilfunkkonzerne vertreten. Die lassen sich auch schlecht oder ungern in die Karten pfuschen. Und klar, ich meine, wahrscheinlich, wenn ich da ein Konzernlenker wäre, würde ich es vielleicht nicht anders machen. Die schauen sehr genau, wo rechnet sich's. Ne?
Das ist ja ihre berechtigte Sicht der Dinge.
Die Frage ist, was die Politik dann tut. Die reguliert ja. Ne?
Es gibt
ja
Regulierungsbehörden. Wir haben eine Regulierungsbehörde. Ja. Wir haben auch ganz klare Anforderungen, die ja von der Bevölkerung kommen, die auch die Bundesregierung im Prinzip bestätigt und sagt, ja, das ist nötig, wir müssen da vorangehen. Aber faktisch passiert nichts. Also der Druck auf die Konzerne bleibt ja da sehr überschaubar. Es ist ähnlich wie bei den Autokostenkonzernen. Also irgendwo ist das schon ein bisschen zum Verzweifeln, auch für die Menschen, die im digitalen Geschäft tätig sind. Ich war Montag in Würzburg, da war der Mobile Media Day. Ganz interessant, wieder mal so ein Nachmittag, wo genau über diese Themen gesprochen wurde, wo allerlei Fachleute sich tummeln. Und unter anderem eine Zahl, die mir im Gedächtnis geblieben ist, 8% der bundesdeutschen Haushalte haben einen Glasfaseranschluss. Also das ist ja eher erbärmlich.
Ich zähle zu den anderen 92%.
Ich habe es, glaube ich, schon mal hier erzählt, aber ich wiederhole es gerne. Meine Schwiegereltern, die wohnen in Unterzenn, die sind beide also um die 80 Jahre alt, die haben jetzt Glasfaser ins Haus gelegt bekommen, während wir in Bad Windsheim nach wie vor an einer Kupferleitung hängen. Also
du gehst wahrscheinlich manchmal häufiger online als deine Schwiegereltern.
Ja, das kann durchaus der Fall sein. Also da versteht man die Politik nicht, aber damals, die sind in der Förderung gewesen, dieser Ortsteil, dieses Dorf, da gibt es auch keine Industrie, da gibt es eigentlich nichts. Es ist ein schönes Dorf mit einem kleinen Schloss und einer Kirche, aber es gibt jetzt niemanden dort, der diese 100 Mbit dringlich bräuchte oder 250
Mbit. Ist das vielleicht neben Obernzenn,
das wo ist neben Obernzenn.
Bundeslandwirtschaftsminister AD herkommt, oder das ist ein anderes Obernzenn?
Nein, das ist haargenau das. Also du stellst Zusammenhänge
her. Komisch,
also
das jetzt
ist wahrscheinlich ein definitiv absurder natürlich,
Gedanke.
Ja, ist absurd. Gut, kann gar nichts damit zu tun haben.
Ja. Schmidt geht ja vielleicht auch in den Bahnvorstand, auch das ist...
Ja, deswegen haben wir jetzt mal den Bahnhof gekauft schon mal, damit dann hoffentlich der Herr Schmidt auch entsprechend dafür sorgt, dass wir Zuschüsse bekommen, um diesen Bahnhof vielleicht sanieren zu können. Nein, wir haben einen barrierefreien Ausbau, ist jetzt zumindest im Programm mit drin, mit 1,9 Millionen, weil in Bad Windsheim Heilbad, vornehmlich auch bekannt dafür, dass für die Endoprothetik, also Operationen am Knie und Hüfte,
man kommt bloß aus dem Bahnhof nicht raus.
Genau. Ist blöd. Oder wir mutmaßen auch schon, es liegt vielleicht daran, dass wenn du aus dem Zug aussteigst, dass du dir dann das Knie verdrehst oder die Hüfte ausrenkst und dann gleich zur Operation in
Bad Windsheim bleibst. Deinen Facebook-Posts entnehmen, stranden doch eh alle in Neustadt in der Eiche in einer Kneipe und müssen dort Bier trinken.
Ja, das ist übrigens wahre Wirtschaftsförderung und das erhält die ländliche Wirtshauskultur. Also man muss nur verspätete Züge haben und dann muss man sich in einem Wirtshaus aushalten, weil die Aufenthaltsräume der Bahn gibt es ja nicht mehr. Also muss man, wenn man Glück hat, gibt es noch eine Bahnhofskneipe und die gibt es zumindest in Neustadt noch. Und der freundliche Grieche hält immer ein kühles Hefeweizen.
Das ist doch ein Wort. Was waren denn die Trends beim Mobile Media Day? Wo müssen wir uns darauf einrichten?
Ja, Trend kann man, glaube ich, schon gar nicht mehr sagen. Es wurde sehr viel über Instagram geredet. Also die ganzen jungen Menschen sind abgewandert von Facebook Richtung Instagram. Es traut sich niemand zu sagen, was wohl demnächst der Trend sein könnte. Wir leben alle im Hier und Jetzt. Also es waren auch junge Influencer eingeladen, die dann auf der Bühne zum Besten gegeben haben, wie sie denn zu ihrem Influencer-Dasein gekommen sind. Das sind zum Teil auch sehr skurrile Aussagen und Zusammenhänge, die da hergestellt werden. Aber ich will das gar nicht negativ beurteilen. Man merkt, die erreichen ihr Publikum. Die werden im Übrigen überschüttet von der Wirtschaft und von der Industrie mit Anfragen, um Werbung zu machen für bestimmte Produkte. Also die können sich eigentlich der ganzen Sache kaum noch erwehren. Also das, was wir uns eigentlich wünschen würden als Zeitungsverlage.
Wir sind da auch Influencer.
Da war
mehrere hunderttausendfach.
Einer war dabei, der war echt spannend, weil der genau diese Punkte genannt hat, gesagt, wieso wir jetzt Influencer heißen. Man hat halt einen Begriff irgendwie scheinbar für uns gebraucht. Aber Influencer hat es früher schon gegeben. Boris Becker hat Nutella gegessen nach seinem Wimbledon-Sieg und war auch ein Influencer. Also er hat es sehr...
Thomas Gottschalk, Gummibärchen.
Gummibärchen, Haribo. Genau. Also er hat es sehr, sehr schön runtergebrochen und war da auch sehr, sehr... wie soll man sagen?
Jogi Löw, Nivea-Creme, wenn ich jetzt das nachdenke.
Genau, ja, fallen dir bestimmt noch mehr ein. Franz Beckenbauer, war das die Knorrsuppe?
War das nicht Steuerhinterziehung?
Ah, du wieder.
Weihnachtsfeier war das.
Ach, Weihnachtsfeier. Das war aber auch, Boris Becker war,
das war Besenkammer.
Okay. Bevor dieser Podcast völlig ins Belanglose abdriftet, unterhalten wir uns doch noch ein bisschen über... Vielleicht über Trends, aber auch über Gefahren, weil das fand ich dann wirklich ganz witzig eigentlich, dass in dem einen Raum, in dem ich mir einen Vortrag angehört habe vom Marc Alhames, der eine Firmengründung von Burda ist, er der Geschäftsführer, Klicks, also ich muss gestehen, ich hatte noch nichts davon gehört, gibt's aber wohl schon seit 2 oder 3 Jahren die Firma. Und zwar soll der einen Browser entwickeln, der trackingfrei ist. Also da geht's um das Thema, was nehmen eigentlich die ganzen Firmen wie Google, also die großen amerikanischen Firmen zunächst mal, Facebook, Amazon, Apple, name it. Wir kennen sie alle, die im Prinzip alles von uns einsammeln, was sie an Daten bekommen können. Und zwar, und das fand ich überraschend, was er erzählt hat, völlig unabhängig, ob wir Google-Suchmaschine oder Gmail oder Ähnliches überhaupt benutzen. Völlig unabhängig davon, 8 von 10 Dingen, die du im Internet tust, landen bei Google, obwohl du mit Google keinerlei Kontakt hast. 3 von 10 Dingen, die du im Internet tust, landen bei Facebook, auch wenn du keinen Facebook-Account hast, wenn du dich noch nie mit Facebook beschäftigt hast, es nicht auf deinem Rechner installiert hast. Das heißt, egal wie du dich im Netz bewegst, über deine Browser und so weiter, tracken diese Firmen automatisch mit und nehmen deine ganzen Daten mit. Und
das ist ja auch ein Teil des Geschäftsmodells. Also
genau, deswegen sind auch ihre Browser vorinstalliert. Also es sind so bestimmte Logiken, also es wird einem alles klar, wenn das so ein Mensch mal so gebündelt alles runter erzählt. Aber wir nehmen es inzwischen ja völlig selbstverständlich
absolut
hin.
Ich habe da, wenn ich kurz unterbrechen darf, einmal einen Vortrag eines Wissenschaftlers aus Aschaffenburg, Schulten heißt der Mensch, gehört, der im Grunde nichts anderes tut, als durch die Lande ziehen und sozusagen die User warnt oder eben sagt, Mensch, ihr könnt euch das System auch zunutze machen, wenn ihr ins Netz geht und wenn ihr Online-Shopping betreibt, was ja mittlerweile fast jeder tut, überlegt euch, wie ihr es tut. Und der hat dann schöne Beispiele aufgelistet, wie je nach Browser immer dieselbe Suchanfrage, in dem Fall war es ein paar Damen, Schuhe, Stiefel, glaube ich, waren es, vom Preis her sehr schwanken, also sozusagen der moderne zeitgemäße Browser ist mit einem höheren Preis dann hinterlegt als die ganz alte Jahre vor sich hin dämmernde Browser-Version, weil man das sagt, Wahnsinn. Der so einen Browser hat, der hat nicht ganz so viel Kohle, dem machen wir es ein bisschen günstiger. Also da stecken Logiken und Algorithmen dahinter, da wird es einem Himmelangst. Also ja, was auch immer wir tun, das war dessen Botschaft, wenn du dich sozusagen, wenn du online gehst, bist du unter Beobachtung.
Genau, und ganz wichtig dabei für ihn war, dass er mal gesagt hat, Leute, wenn ihr euch mal anschaut, Trump sagt ja, dieser Exportüberschuss, also die Deutschland-Exportnation, und das muss umgedreht werden, America first. Er hat mal gesagt, wir gucken uns mal Digital Services an. Und da dreht sich das Verhältnis, schaut es ja jetzt schon genau umgedreht aus. Also 100 Milliarden Dollar oder Euro, das ist jetzt mal vollkommen egal, fließen von Amerika nach Deutschland und ungefähr 1,4 Milliarden fließen von Deutschland nach Amerika. Mhm. Also da haben wir schon ein umgedrehtes Verhältnis. Er sagt da ganz klar, Amerika und China beherrschen den Markt. Wir haben null zu sagen. Mhm. Und um auch nochmal auf die Räume zurückzukommen, ich sitze in einem Raum, lass mir das erzählen, finde das auch völlig überzeugend und richtig. Und im Nachbarraum sitzt die ganze junge Community und unterhält sich über Instagram und jammert über die Datenschutzgrundverordnung und dass man in Deutschland, dass es so schwer ist, ein Unternehmen zu gründen, weil diese ganzen Datenschutzverordnungen einem das Leben schwer machen.
Das finde ich interessant, weil da muss man sich ja immer die Frage stellen, ich stelle mir die relativ oft bei solchen Debatten, bin ich ein total alter Sack von gestern, der das Thema Datenschutz zu hoch rankt, und gefühlt für mich bin ich da relativ unsensibel, aber manchmal glaube ich dann doch, dass es einen Sinn macht, meine Daten zu schützen. Die nachfolgenden Generationen, sind da ja völlig schmerzfrei und die prangern uns dann ja, also jetzt nicht persönlich, aber unsere Generation an, habt euch nicht so mit diesem Thema Datenschutz, große Freiheit im Netz, das ist unser Credo. Also ich finde es bemerkenswert, die werden ja in einigen Jahren dann auch das Sagen haben und die Verantwortung tragen in Konzernen und in der Politik. Bin sehr gespannt, was dann passiert.
Ja, und dazu die These von diesem Mark Alhames, dass wir gerade die Zukunft der nächsten 50 Jahre uns verbauen. Also interessante These. Ich glaube, den Mann muss man sich vielleicht auch mal einladen.
Weil wir zu viel Mauern aufbauen, oder?
Genau umgedreht, okay. Weil wir diese Mauern nicht aufbauen. Also wir haben uns jetzt schon kampflos ergeben, den Amerikanern und den Chinesen. Mhm. Und damit verbauen wir unsere Zukunft der nächsten 50 Jahre, weil es uns nicht gelingt, eine europäische Linie zu finden, wo wir sagen, wir machen dieses Spielchen nicht mit, wir geben nicht alles frei, sondern es macht durchaus Sinn, die Privatsphäre eines Menschen zu schützen. Also da geht's zum Teil ans Eingemachte, und da ist es mir Angst geworden, weil er ein bisschen gezeigt hat, wie wird Meinung, natürlich sagt Facebook, wir sind bloß eine Plattform, natürlich sagt Google, wir sind bloß eine Suchmaschine, was faktisch nicht stimmt, weil er sagt, wenn man sich anguckt, was wird ausgefiltert bei Google? Ich frage dich jetzt mal, was glaubst du bei Angela Merkel? Was ist das meistgesuchteste bei Angela Merkel? Also der nächste Begriff?
Flüchtling.
Kommt irgendwann auch vor, ich glaube an Position 9 oder 10. Auf Position 6 war, glaube ich, ob sie Steuern bezahlen. Mhm. Und dann kommt aber im Ranking vorne Nude, Porno,
okay.
Nackt. Das siehst du aber nicht. Das sind es gibt ja immer diese Vorschlagsliste von Google, ne, wo du siehst, wo praktisch geguckt wird, was suchen die Leute, wenn sie Angela Merkel, da macht er die Vorschläge. Diese ganzen Vorschläge werden ja schon mal ausgefiltert. Kann man sagen, das ist ja an sich in Ordnung. Aber er sagt, brauchen wir uns nichts vormachen, alle Menschen suchen permanent nach Porno, nackt und so weiter und so fort. Das ist mal das eine. Aber das andere, was er gesagt hat, ist, du bekommst aufgrund deines Profils auch bestimmte Nachrichten eingespielt. Mhm. Das Ranking verändert sich, und das bedeutet, er hat gesagt, Menschen, die schwach und ängstlich sind, sind anfällig, bestimmte Meinungen dann aus dem Netz auch viel mehr anzunehmen und für sich zur eigenen Meinung zu machen. Und damit haben wir aus seiner Sicht eine Gefahr für die Demokratie und für unsere Gesellschaft. Und wir müssen eigentlich diesen Zugang zur Information neu regeln, nämlich auch unter den Gedanken des Datenschutzes, der Persönlichkeitsrechte. Und nicht glauben, dass keine Beeinflussung stattfinden wird.
Finde ich spannend, weil die Tendenz, in Nuancen anders, aber in der Tendenz genauso, wird sowohl von den Verlegerverbänden als auch vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk, konkret ARD-Intendant Wilhelm, als auch von Teilen der Politik gefordert, die europäische Plattform, die sozusagen genau diesen Ansprüchen gerecht wird, eine solide Datenschutzhürde einbaut, mit soliden, qualitätsvollen Inhalten. Ich bin da sehr gespannt, weil man versucht ja den etablierten Plattformen, ich sage jetzt mal den Bösen in An- und Abführungszeichen, Facebook und Co., Konkurrenz zu machen, indem er sich selber als vermeintlich gut und qualitätsvoll geriert. Ich halte es für spannend, aber ob die Übung gelingt, wage ich zu bezweifeln, weil ja das, was du gesagt hast, dieses offenbar ja zutiefst menschliche, dass es dann doch die Suche nach, keine Ahnung, nackt und Porno ist, wenn ich eine seriöse Plattform habe, wo das sozusagen ins Nirvana führt, weil nichts kommt, ist die Frage, ob da viele Menschen draufgehen.
Genau, da hast du vollkommen recht. Im Moment haben wir aber noch eine ganz andere Situation, also das kommt erschwerend hinzu, wusste ich nicht. Ich lasse mich jetzt auf die Zahlen nicht unbedingt festnageln, aber Google zahlt, oder Apple, also ich glaube in dem Fall ist es Google zahlt 4 Milliarden Euro dafür, dass auf den Samsung-Endgeräten ihr Browser vorinstalliert ist. Mhm. Also das heißt, wir werden von Anfang an ja auf diese Browser geführt und dieser Browser ist ja automatisch ausgestattet mit der Suchfunktion von Google. Klar. Das bedeutet, selbst wenn es jetzt einen nicht trackbaren Browser gibt, das ist mit ziemlichen Umständen verbunden, den draufzuspielen, unabhängig davon, ob ich dann dort diese Ergebnisse gar nicht bekomme, die ich eigentlich bekommen möchte.
Und googelst du noch oder lebst du schon, ist dann vielleicht die Abwandlung eines Werbespruches.
Genau. Ich glaube, das ist ja fast schon der perfekte Schlusssatz.
Also, wir haben jetzt den Bogen gespannt von 100 Jahre SPD Bad Windsheim über die Freien Wähler, den ländlichen Raum bis hin zu den großen digitalen Themen. Wow.
Wahnsinn.
Es fehlt nur noch
es fehlt noch ein wichtiges, großes, das größte Thema schlechthin. Aber wir können es heute auch kurz machen, wenn du willst.
Ja, 5:2. Okay. Ich habe dazu nichts zu sagen. War eine tolle Choreografie.
Genau, super Choreografie. Also was, wenn die Fanfreundschaft was bedeutet, dann hat sie das an diesem Samstagabend bewiesen.
Ich war im Opernhaus, zeitgleich eine Premiere von Xerxes, einem Händel-Stück, oder eine Händel-Oper konkret, und hab dann so
war
in der Pause...
ähnlich tragisch?
Die Story war eigentlich viel tragischer, aber angesichts des, also was heißt tragisch, es war ein Verwurfspiel, ging einigermaßen gut aus, zumindest für eines der beteiligten Pärchen. Ich habe in der Pause des 5:2 gegoogelt und war dann sofort bei, was war es in dem Fall? Aperol Spritz, der hat mir dann darüber hinweggeholfen.
Ja, ich habe es mir auf Sky Go angeschaut und war schon ziemlich frustriert, aber gut.
Ich gehe gegen Leverkusen ins Stadion, nächstes Heimspiel.
Okay.
Montagabend,
also du magst Fanboykott, wäre jetzt auch die falsche Antwort.
Ja, die falsche Antwort.
Jetzt, genau. jetzt erst recht. Ich gehe dann gegen Freiburg ins Stadion, 22. Dezember.
Da.
Zwei Tage vor Weihnachten.
Werde ich mir das Weihnachtsfest und meinen Geburtstag, der am 23. ist, nicht verderben lassen.
Ja, wir gehen wieder mal doch, wenn man ehrlich ist, von 9 Punkten in den nächsten 3 Spielen aus.
Absolut.
Leverkusen chancenlos, Bayern in der tiefsten Krise ihrer Geschichte.
Bayern feuern ja tragischerweise den Trainer jetzt bald und ich schätze, dass dann gegen den Club sozusagen der neue, manche munkeln schon von einem Trainertausch, Kölner versus Kovac auf der Bank sitzt.
Dann, wenn man das K&K, die K&K-Dynastie wird dann begründet.
Ribéry versteht eh keinen Trainer, das ist wurscht, ob Kölner vor ihm steht. Oder
Arsène Wenger wurde jetzt auch noch geholt. Also lass uns nicht über die Bayern sprechen, wir fiebern mit dem Club und wir fiebern natürlich auch unserem nächsten Podcast nächste Woche
absolut
entgegen.
Dann nach dem Erfolg des Clubs schon gegen Leverkusen.
Wunderbar, in diesem Sinne, eine schöne Restwoche, schönes Wochenende, schönes Clubspiel. Und bis dann.
Bis dann. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.